Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Heute ist der 17.01.2025. Ich verkneife mir jetzt, euch ein neues, frohes neues Jahr zu wünschen. Wir möchten eine neue Folge aufnehmen. Tun das jetzt.
Okay, was ist
und
das denn?
Wir nennen sie bis jetzt Notfallrettung. Falls in eurem Titel was anderes steht, hatten wir inzwischen einen besseren Einfall. Falls nicht, hatten wir es nicht. Wie immer, nehmen wir zusammen auf und zusammen das bin ich und das ist Sven. Hallo Sven.
Hi, bin schon reingegrätscht. Falls ihr diese Folge anders kennt als ihr, dann haben Zukunfts-Sven und Zukunftscast noch eine gute Idee gehabt.
Ich schätze irgendwie nein.
schön wieder da zu sein, hätte ich fast gesagt. Schön wieder da zu sein ist jetzt auch übertrieben, ne? Weil wir waren ja eigentlich nicht lange
weg. Du meinst wegen wieder, weil es wirklich lange weg her ist, oder? Weil nächster Punkt steht ja tatsächlich auf Frequenz auf unserer Liste, auch wenn wir uns eigentlich geschworen hatten, darüber nicht mehr zu reden, Sven.
Über Frequenzen vom Podcast wollten wir nicht reden. Also allgemein, ich wollte jetzt allgemein nochmal über Frequenzen im physikalischen Sinne reden.
Ach so.
Wenn ein Herz gemessen
wird. Megahertz und so.
Mhm. Ja, Megahertz ist ja, na, egal. Nein, keine Ahnung. Ich habe auch drüber nachgedacht, es fühlt sich so an, als wären wir lange weg gewesen. Ist vielleicht jetzt auch ein Vierteljahr. es hat auf jeden Fall dazu gereicht, dass ich an der Einsatzstelle angesprochen wurde, wann denn die nächste Podcast-Folge käme, denn auf dem Weg zum Dienst habe man eine alte hören müssen. Was ich in zweierlei Hinsicht sehr cool fand, nämlich einerseits hört da jemand sehr gerne unseren Podcast und hat alle Folgen durch und ist danach sogar und ist daran interessiert, ne, dass wir neue Folgen machen, aber ist zeitgleich so interessiert, dass er sich eine alte noch einmal anhört.
Das ist schon wirklich sweet. Grüße gehen raus.
Ja.
Mega gut.
Ja, das war schön. Genau.
Ich hingegen habe mir ab und zu höre ich mir alte an und finde es ganz grauselig, aber da kommen wir vielleicht noch zu, weil das ist ja nun mal nicht die erste Folge zu Notfallrettung.
Ja, das ist richtig. Also ich höre mir alte Folgen auch prinzipiell nicht an. Außer wenn ich auf langen Autofahrten irgendwann so ein Tief habe, dann lache ich gerne nochmal über unsere eigenen Witze später.
Ist gut, dass du über dich selber lachen kannst.
Dann höre ich mir lustige Folgen wieder an und dann lache ich so ein bisschen über uns. Und dann geht es mir auch wieder gut.
Sven, ich habe mir die Frage gestellt, wie wir einsteigen. Also irgendwie, ich habe ganz kurz überlegt, irgendwie die Folge so, ja, Sorgenkind, Rettungsdienst, Probleme und Chancen. Aber das ist alles so ultradestruktiv und defizitorientiert. Und eigentlich wollen wir ja hier rausgehen und so, ey, okay, das sind irgendwie zwar die Probleme, aber so gehen wir das an.
Ja.
Ich weiß nicht, wie gehen wir da vor?
Genau, also ich habe diese Problematik teilen wir ja. Und wie steigt man in so ein Thema ein? Und dann habe ich mich so ein bisschen dem investigativen Journalismus gewidmet. Und investigative Journalisten machen das heutzutage am liebsten, so richtig hochmodern, am besten mit YouTube-Video und so pseudo mit dem Handy gefilmt und ganz authentisch am Schreibtisch dreht man sich um und sagt dann, wir haben mal ChatGPT gefragt. Und das machen wir jetzt nicht.
Ach, das schade.
Ist, ja, früher hat man so einfach so Schlagzeilen von Zeitungen reingeblendet. Das sagen die Medien und bla. Heute macht man ja, ChatGPT sagt Folgendes. Und deshalb habe ich das mal umgedreht und erstmal geguckt und habe ChatGPT gefragt, warum man ChatGPT nicht für investigativen Journalismus nutzen sollte. Zum Beispiel Mangel an Quellenverifizierung, fehlende Fähigkeit zur kritischen Analyse, unvollständige oder falsche Informationen, keine Interviews oder Quellenkontrolle. Potenzielle Verzerrungen, fehlende Verantwortung. Dann musste ich allerdings mich selber noch hinterfragen, weil wir sind keine investigativen Journalisten. Darum habe ich ChatGPT gefragt, was ist explizit kein investigativer Journalismus? Und Nachrichtenberichterstattung zum Beispiel, ist ein bisschen Teil von unserem Podcast, ganz bisschen. Meinungsjournalismus, da wären wir dann schon wieder so ein bisschen, ja,
das passt schon eher.
PR-Journalismus, also es sind Public Relations, gut, da sehe ich mich jetzt nicht so. Reise- oder Lifestyle-Journalismus, das ist so ein bisschen, ne? Also im Brandschutzmilieu, das ist ja schon so ein, ist das ein Lifestyle-Casten? Ich fühle es auf jeden Fall. Sportjournalismus, gut, ist egal. Und Wissenschaftsjournalismus. Also haben wir dieses wieder verworfen und ich lese euch jetzt ein paar Titel vor aus der Presse.
Los geht's.
Zum Beispiel, die Tagesschau hat mal einen Beitrag vom SWR geteilt, der da heißt, Notfallrettung versagt in vielen Regionen. In Notfällen sind die Überlebenschancen in Deutschland regional sehr unterschiedlich. Was sind die Problemfelder im deutschen Rettungsdienst, schreibt die Björn-Steiger-Stiftung. Der MDR sagt, Gutachten, Staat erfüllt Pflichten beim Rettungsdienst nicht, bezieht sich auf die Björn-Steiger-Stiftung. Notfallversorgung hier von KMA Online. Die Probleme der Rettungsdienste nehmen nicht ab. Und um jetzt so ein bisschen vielleicht auch jüngere Generationen mit abzuholen, habe ich das Ganze auch noch bei YouTube eingegeben. Und da titelt man zum Beispiel sowas wie Krankenhausentlassungsgesetz, gleiche Belastung für die Rettung, Alltag im Rettungsdienst, wir haben ein Problem, Rettungswagen, Chaos, bis hin zu Frauen im Rettungsdienst, wobei das habe ich dann direkt auf meine Watchliste geguckt, weil da wollte ich gerne mal wissen, was das ist. Aber vergleicht man die Länge, ist das eins der eher kürzeren Videos, während so etwas wie was passiert mit den Sunnies dreimal so lang ist. Okay, ja, also es scheint ein Problem zu geben. Sagen wir es mal so. Es scheint so.
Und von daher werden wir dann doch irgendwie das so machen, dass wir am Anfang vielleicht über Strukturen und Probleme und ein bisschen Historie reden und aber hoch und heilig versprechen, dass die nächste Folge dazu, und es wird auch direkt die nächste sein, wir über Lösungsansätze, Ideen, Zukunft reden werden.
So quasi so ein genau. Komma-Aber Nummer zwei, wir hatten das ja schon mal.
Ja, hatten wir doch irgendwie eigentlich ganz okay
Erfahrung gemacht. Ja, war ganz gut, war nicht schlecht.
Und, aber wie immer, sorry.
Nee, ja, da alles noch vor dem Aber ja eigentlich egal ist, fangen wir mal direkt an.
Genau. Könnt ihr die Folge überspringen und direkt zur nächsten übergehen. Aber wie immer fangen wir erstmal an mit unseren News.
Du hast nochmal Aber gesagt. Ja, es ist schon etwas her, allerdings nach unserer letzten Folge passiert. Am 17. Oktober 2024 kam es zu einem Unfall bei der Feuerwehr Kiel, ihr habt sicher gehört, mit einer Drehleiter, bei dem zwei Feuerwehrkolleginnen schwer verletzt worden sind. Der Unfallhergang war so, dass diese Drehleiter quasi im ausgefahrenen Zustand mit zwei Menschen im Korb recht schnell und unkontrolliert zusammengefahren ist. Und mittlerweile hat der Hersteller, es handelt sich dabei um die Firma Magirus, eine Unfallermittlung eingesetzt, zusammen mit dem Unfallsachverständigen von der Stadt Kiel, der Feuerwehr Kiel und dann der Firma Magirus, und hat erste Erkenntnisse aus diesem Unfall in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Die Pressemitteilung packen wir euch auch in die Shownotes. Und erste Erkenntnisse zeigen eindeutig auf ein Versagen der Auszugsseile dieser Drehleiter hin. Magirus weist darauf hin nochmal ganz klar, dass die Wartung und die Betriebs- und Wartungsanweisungen des Herstellers unbedingt zu beachten sind. Einzelreaktionen, Feuerwehren gab es auch. Flächendeckend hat dieser Unfall für erhebliches Aufsehen gefunden, weil diese Leiter auch erst im Jahr 2016 an die Feuerwehr Kiel übergeben wurde und es sich dabei nicht um außergewöhnliche Manöver mit dieser Leiter gehandelt hat.
News Nummer zwei, auch ein Unfall, ist 2023, genau genommen am 18. Juni 2023 in St. Augustin passiert. Dort sind zwei Feuerwehrangehörige tödlich verunglückt. Ein Atemschutzunfall in einer Motorradwerkstatt. Und warum kommt das jetzt bei uns auf den Plan? Weil der Unfallbericht der Unfallkasse NRW dazu veröffentlicht wurde. Der ist 144 Seiten lang. Und es liest sich natürlich wie immer bei so Unfallberichten ganz schlimm für Feuerwehrangehörige. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich mit den Unfällen auseinanderzusetzen, und alles Engagement, gerade um Atemschutzunfälle, EU und so herum, ist ja irgendwie immer ein wichtiger Anlass, auch die eigenen Sachen irgendwie nochmal zu überdenken, vielleicht auch ganz persönlich zu gucken, was kann ich nicht. Und in dem Fall kann ich, glaube ich, insofern so ein bisschen spoilern, dass es eine total ungünstige, wie immer, eigentlich aber eine total ungünstige Kombination aus einer sehr schwierigen Erkundungslage und einem Schlauchplatzer zum wirklich miesesten Moment, den man sich vorstellen kann, war. Und lest euch sehr, sehr gerne diesen Unfallbericht einmal durch. Auch den verlinken wir natürlich.
Und zu guter Letzt eine News, die es, glaube ich, so in unserem Podcast noch nicht gab. Und zwar ist Dr. Feuerwehr in den Ruhestand gegangen, streng genommen die Pension. Dr. Ulrich Cimolino, bekannt aus unserem Interview, nicht zuletzt unserem Interview in diesem Podcast, zuletzt Beamter der Feuerwehr Düsseldorf in der Stabsstelle Klimawandelbedingter Katastrophenschutz ist Anfang diesen Jahres mit Erreichen der Altersgrenze für BeamtInnen im feuerwehrtechnischen Dienst in den Ruhestand bzw. Pension gegangen. Und wir möchten an der Stelle alles Gute wünschen. Der Fachwelt bleibt er, glaube ich, wenn nicht sogar noch mehr in Erinnerung und immer noch erhalten. Denn ich glaube, da wird noch einiges von ihm kommen und wir freuen uns darauf.
Grüße gehen raus.
So, Carsten, ich habe dich ja etwas in meiner pseudo-investigativen Art reißerisch in die Thematik eingeführt. Jetzt ist so der Punkt erreicht, wo man in modernen investigativen Journalismusformaten in der Redaktion über die Schreibtische ganz losgelöst mit einem Cappuccino in der Hand oder Chai Latte darüber spricht, ob das denn so ist und die ersten Punkte auf seine Pinnwand klebt.
Ja, und genau, Storytelling muss richtig aufgebaut werden und am besten auch irgendwelche wichtigen Thesen. Aber bei uns nicht so bekannt. Wir machen ja meistens eher so Format Hörsaal.
Genau, wir sind so, jetzt mal alle Klappe halten, wir haben hier voll die Idee. Nee, das, ja, genau, das stimmt. Und aber wir haben ja auch kein
Bild. Wir haben bisher nicht das Feedback bekommen, dass wir zu langweilig sind. Und andererseits finde ich das auch, also ein bisschen locker ist schon okay, aber wir wollen ja schon auch ein, wir haben ja einen Anspruch. So, und deswegen fängt man wie immer im Hörsaal.
Subtile Zurechtweisung an.
Und wie immer bei einer guten Vorlesung fängt man in der Geschichte an. Weil ein Blick in die Vergangenheit, die hilft einem immer und so.
Genau. Und die Vergangenheit, von der du hier sprichst, ist unsere eigene Erfahrung.
Auch. Also tatsächlich, ich glaube, ich mache den Einschub, machen wir später vielleicht nochmal. Mache ich den an der Stelle? Nee, den mache ich später. Wir gehen so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen wichtig, in die Historie tatsächlich reinzugehen. Wie lange gibt es den Rettungsdienst? Ich werde jetzt irgendwie nicht mit Daten und Fakten da irgendwie da das runterrattern, sondern mir ist, glaube ich, eine Sache so wichtig, weil ich habe neulich gehört, Carsten, der Rettungsdienst, das ist doch Logistik, mehr nicht. So hat mir mal jemand gesagt. Und da habe ich gedacht so, also auf irgendeine Weise ist da was dran, weil ich glaube, dass wir irgendwie Rettungsdienst könnte noch ein bisschen logistischer arbeiten. Da hatten wir schon in der Leitstellenfolge mal drüber geredet. Aber ich halte das trotzdem überhaupt gar nicht für richtig, dass der Rettungsdienst irgendwie reine Logistik ist, etwas von A nach B zu bringen. Abgesehen davon, dass es irgendwie, ja, Logistik betrifft irgendwie Waren und hier geht es um Menschen. So, ne? Also das ist ja irgendwie, das schon mal, da hinkt es schon mal auf jeden Fall. Aber früher war es tatsächlich so, worum ging es, irgendwie Menschen, die einen Notfall haben, fix irgendwie ins Krankenhaus zu bringen. Und inzwischen übernimmt aber der Rettungsdienst, und da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal irgendwie so ein bisschen abgrenzen, warum redet ihr eigentlich jetzt vom Rettungsdienst, wann redet ihr von Notfallrettung? Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Definitionen. Die allermeisten sehen Rettungsdienst als einen Überbegriff von Notfallrettung und Krankentransport. Und da wir uns jetzt hauptsächlich um die Notfallrettung beschäftigen, haben wir diese Folge auch Notfallrettung genannt. Aber genau, ist natürlich Krankentransport irgendwie auch noch mit drin. Die Sache, die ich noch sagen will, wir übernehmen irgendwie gerade in der Notfallrettung auch immer mehr irgendwie eine Filtrierfunktion. Ne? Also, dass wir irgendwie natürlich irgendwie vor Ort entscheiden, soll der überhaupt ins Krankenhaus, ist das Krankenhaus richtig? Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich bei Therapie reden wir natürlich ja von ärztlichen Maßnahmen, aber dass die Behandlung tatsächlich, vor allem wenn auch ein Notarzt oder Notärztin da ist, ja schon an der Einsatzstelle entsteht. Also jemanden transportfähig zu machen, transportieren, vielleicht erste Medikamente zu geben, das ist schon Teil des Prozesses, den Patientinnen und Patienten hoffentlich auf dem Weg zur Heilung sind. Genau.
Ja, um dieses Storytelling ja doch mal aufzugreifen, also ich würde mich auch distanzieren von der Aussage, das ist ja eigentlich nur Logistik. Ich habe angefangen 2011 nach meinem Abitur als FSJler im Rettungsdienst und bin da dann KTW gefahren. Also der reine Krankentransport, 24-5 würde ich sagen, nein, aber 5 Tage die Woche auf dem KTW und der ist gefahren und gefahren. Und da ist das natürlich so. Der Krankentransport hat grundsätzlich einen Initial Element, wo gesagt wird, hier muss jemand von A nach B und das erfüllt dann der KTW unter mit qualifiziertem Personal und entsprechender Ausstattung. Dann bin ich 2012 auf den Rettungswagen gewechselt und habe damals auch den möglichen Aufbaukurs zum Rettungsassistenten gemacht. Und ja, was hat sich geändert bei, und das kann man schon grundsätzlich so sagen, vieler der Einsätze war die Möglichkeit einer Behandlung und der Behandlung vor Ort halt einfach nicht gegeben. Das heißt, wir haben transportiert. Was sich bei vielen Einsätzen als einziges Element geändert hat, war, dass man anders als beim KTW, also im Krankentransport, quasi keinen definierten Startpunkt, einen definierten Endpunkt hat, der vorher feststeht, sondern dass man den vor Ort ermittelt hat und dann quasi diese Filtrierfunktion, von der du sprichst, recht einfach ohne Dramatik vor Ort ausgeführt hat. Da waren Menschen, die waren krank, da waren Menschen, die haben Hilfe benötigt, ganz klar. Aber dieser Notfall stand nicht im Vordergrund, den wir jetzt zum Beispiel bei der Notfallrettung oder bei einem Notfallpatienten, wie man ihn beschreiben würde, finden würde. Und dieser Anteil.
Können wir das nochmal ganz kurz, können wir das ganz kurz für Leute, die das nicht so sehr kennen, nochmal aufgreifen? Irgendwie Krankentransport, KTW, was Sven gesagt hat, über diese Fahrzeuge müssen wir tatsächlich nachher nochmal reden. Weil da habe ich in der letzten Folge Bullshit erzählt, die aber jetzt schon so viele Jahre her ist, dass das absolut verjährt ist. und wir uns dann eine Feedback-Folge sparen, das ist gut. Dieses, also genau, Krankentransport in der Regel irgendwo eine Einweisung von einem Hausarzt zum Beispiel, Hausärztin, die sagt, diese Person muss irgendwie ins Krankenhaus und dann kommt ein, oder auch von zu Hause oder, kommt ein Krankenwagen, ein Krankentransportwagen, KTW, kommt genau und fährt unter Aufsicht, vielleicht auch ein bisschen Monitoring, fahren die Leute zu einer anderen Fachpraxis oder meistens irgendwie ins Krankenhaus. Genau. Und während die Notfallrettung eher das ist, irgendjemand ruft die 112 und ist schwer krank oder lebensgefährlich in irgendeiner Weise, lebensbedroht. Und dann müssen da erst dann Maßnahmen gemacht werden und dann findet man raus, okay, was ist das hier und welches Krankenhaus fahren wir, während das bei der Einweisung irgendwie meistens schon durch einen Arzt oder Ärztin festgelegt ist und so Erstversorgung schon passiert ist.
So ein bisschen wird das dann aufgeteilt. Also zum Beispiel, wenn wir vom Rettungsdienst sprechen, dann wird in vielen Bundesländern unter Rettungsdienst die Notfallrettung und der Krankentransport sowie dann meistens noch die Versorgung einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten bei außergewöhnlichen Schadensereignissen verstanden. Falls ihr ein Beispiel dafür wollt, wäre es das RettG-NRW zum Beispiel, das ist das Rettungsdienstgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Da ist das eigentlich sehr schön so aufgezählt. Und das ist quasi, dahinter stecken verschiedene Ressourcen und ich war damals dann halt in Niedersachsen in beiden tätig und dann kam halt der, also ich würde das mal, wenn man es zusammenfasst macht, dann würde man sagen, der Übergang war fließend. Also ob ich auf dem KTW sitze oder auf dem Rettungswagen, wenn man die Einsätze mal extrahiert hat und ein bisschen die Dramatik raussubstituiert hat, weil die Dramatik im Krankentransport ist sehr gering. Also wir fahren dahin ohne Blaulicht, ohne Sondersignal, fährt man dahin, macht den Einsatz, das läuft eigentlich alles. Also 90% der Einsätze sind einfach vorgeplant und du arbeitest sie ab und du hast sehr viel grundsätzlich deutlich mehr Zeit dafür, während du in der Notfallrettung erstmal nichts Geplantes im Einsatz hattest. Das ist eine Akutsituation und dann beginnt die Maschinerie zu laufen. Das heißt, da ist mehr Dramatik drin. Wenn man die aber mal raussubstituiert, dann kommt man zu dem Punkt, naja, das Ergebnis war war oft gleich. Vor Ort wurde halt noch ein bisschen behandelt. Also
vielleicht auch Teil des Problems, ja.
Ja, genau. Und darum, ich versuche mich halt in diesen Schlagzeilen nochmal wiederzufinden. Also Notfallrettung versagt in vielen Regionen. Gut, da muss man jetzt mal reingucken. Was sind Probleme des Rettungsdienstes? Was wird geschrieben? Überlastung des Rettungsdienstes durch nicht indizierte Einsätze. Habe ich ja gerade schon so ein bisschen drauf abgezielt. Ja, die gibt es auch. Natürlich ist das ein Thema, was auch viel diskutiert wird. Auch wenn ich jetzt mal in die heutige Zeit rede, da wird immer darüber diskutiert, ja, das ist ja kein Notfall. Naja, gut.
Wer definiert das? Aber da genau. Kommen wir noch hin, Sven. Lass das verschieben vielleicht.
Ja, du, ich versuche die Überleitung, Storytelling hier zu machen, Carsten. Nee.
Absolut richtig. Ich will nur an der, genau, diese eine Sache so wie im, also genau, es ist keine, also bei KTW vielleicht ein bisschen mehr Logistik, aber wir haben da eine Filtrierfunktion. Wir lassen ja durchaus auch irgendwie Leute zu Hause oder manchmal jedenfalls. Oder also man könnte auch, und wir übernehmen auch eine Steuerungsfunktion im Rettungsdienst und sagen, okay, wo sollen die hin? Welche Versorgungsstruktur ist die richtige? Und da werden wir mit Sicherheit nochmal drüber reden, dass wir da vielleicht auch zu wenig Antworten drauf haben. Aber das andere, was ich sagen will, die Medizin hat sich halt total entwickelt. Und das sehen wir nicht nur in der Notfallrettung, wo wir irgendwie mehr Qualifikationen bekommen haben. Sven hat schon angesprochen, irgendwie RettungssanitäterInnen. Dann gab es irgendwann das, und so fing Notfallrettung tatsächlich an. Ja, also mit einer irgendwie dreimonatigen Ausbildung hier. Und das war dann auch der so wurde Notfallrettung gemacht. Irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen da Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung haben, die vielleicht auch ein bisschen Medizin machen können. Angefangen mit dem Rettungsassistent, Rettungsassistentin. Das, genau, und inzwischen ein komplettes Berufsbild entstanden seit 2014 mit dem Notsan-G, ja. Notsan, Notfallsanitätergesetz, genau, und wir jetzt eine Berufsausbildung von 3 Jahren NotfallsanitäterInnen haben.
Genau, und da jetzt mal dann nach deiner Definition zum Thema, genau das hat sich auch geändert. Da wäre ich nämlich auch dabei zu sagen, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bin 2014 aus dem Rettungsdienst ausgestiegen, habe dann bis 2020 studiert, bin nochmal zurückgekommen, weil es als Überbrückungsmöglichkeit immer eine gute Idee war, in den Rettungsdienst zu gehen. Das hat was Spaß gemacht, du konntest das grundsätzlich. Und letzteres würde ich langsam in Frage stellen, dann bin ich zum ersten Mal auf NotfallsanitäterInnen aufgestoßen, weil die gab es 2014 nicht, als ich gegangen bin, und die gab es dann 2020, als ich wiedergekommen bin. Und die konnten und können deutlich mehr als ich als Rettungsassistent. Also bitte verallgemeinert das jetzt nicht. Ne? Sven sagt, alle Rettungsassistenten sind doof oder so. Nein, ich als Rettungsassistent konnte definitiv nicht das, was die NotfallsanitäterInnen können. Sei es die Aufbau-NotfallsanitäterInnen oder die komplette Ausbildung durchlaufen haben. Und das war schon sehr prägend. Das, was die ausgemacht hat, das konnte ich nicht darstellen. Und wir waren in einem anderen Rettungsdienst angekommen.
Ich meine, das wollen wir ja irgendwie auch hoffen, dass dann irgendwie mindestens ein Jahr mehr mehr bei rumkommt, möge man meinen. Zu dieser Entwicklung, vielleicht nehmen wir das Gleiche nochmal in die ärztliche Schiene, und jetzt kommt vielleicht zu dem Punkt, dass ich sagen will, die Medizin hat sich verändert, die ist evidenzbasierter geworden, nicht nur in den Qualifikationen, sondern ganz generell. Also während früher so dieses Bild war, Hausarzt, Hausärztin, wahrscheinlich meistens Hausarzt, kommt irgendwie mit so einem Lederköfferchen in die Wohnung, hat irgendwie ein Stethoskop dabei, horcht ein bisschen ab, verschreibt irgendwas und sagt, in 2 Wochen ist es wieder gut. Um das mal sehr plump auszudrücken, ja. Also, und inzwischen wir viel, viel mehr ins Krankenhaus auch fahren. Wir sagen, wie viele das ja auch genau das kritisieren und sagen, jetzt inzwischen ist alles und früher und so. Und aber das Ding ist, auch Hausärzte und Hausärzte, auch in den Praxen, schicken viel, viel schneller irgendwie dann doch irgendwie ins Krankenhaus oder wollen wenigstens Laborwerte einholen. Und das ist vielleicht genau der Punkt. Wir müssen halt, wir sind inzwischen in einer Medizin, die sehr viel mehr Menschenleben retten kann und sehr viel besser und passgenauer arbeitet. Aber das ist eben auch der Fortschritt, den wir haben, dass die Medizin sehr viel mehr erhebt und damit natürlich auch einen höheren Anspruch hat. Und wir den auch haben, nämlich zu sagen, okay, Krankheiten, die früher nicht entdeckt wurden oder die ganz generell subsumiert wurden unter, oder jemand war halt alt, deswegen ist unsere Lebenserwartung halt auch viel höher geworden.
Und damit auch die Lebenserfahrung.
Und genau, deswegen, was ich sagen will, dieses Bild, Hausarzt kommt nach Hause, macht irgendwas und ist halt einfach nicht mehr so. Inzwischen geht viel, viel mehr ins Krankenhaus, in Praxen, wo wir Laborwerte erheben können.
Zum Beispiel, genau, also und zeitgleich, das möchte ich nur anfügen, hat die Gesellschaft ja auch verändert. Also dieser Hausarzt, der nach Hause kommt, zeigt ja auch ein Bild einer Gesellschaft. Ja, wie sind Menschen denn heute, wie mobil sind Menschen, wenn die Gesellschaft sich zum Beispiel so zentralisiert, ne, zum Beispiel medizinische Versorgungszentren werden viel, viel größer, es gibt weniger Krankenhäuser, es gibt weniger Praxen auf dem Land oder sowas, die rentieren sich gar nicht mehr, das Ganze wird digitaler, digitale Krankschreibung sind wir mittlerweile unterwegs, man muss nicht mehr dafür dran, und darum ist es so.
Ja, aber da bist du genau an dem Punkt. Lass einsteigen in die Themen. Wir haben genau jetzt so ein bisschen irgendwie in der Historie geguckt. Okay, die Medizin hat sich einfach verändert. Aber genau, unsere Überschrift war ja nicht die Überschrift. War ja so Problem im Rettungsdienst. Dann lass mal reingehen. Unser erster Punkt, wieso ist der Rettungsdienst an der Kapazitätsgrenze? Immer wieder sehen wir das. Belastung ist extrem hoch. Kapazitätsgrenze ist erreicht. Woran liegt's? Und da würde ich irgendwie gerne in 2, 3 Sachen irgendwie einsteigen. Du hattest den zweiten Punkt hier angesprochen. Ich will, glaube ich, auf den ersten erstmal raus, nämlich, dass wir sagen, hier steigende Einsatzzahlen. Also wir haben, wenn wir uns ganz europäisch angucken, und auch deutschlandweit, haben wir im Schnitt 3% mehr Einsätze jedes Jahr im Rettungsdienst. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kann das sein? Sind die Leute kranker geworden oder was ist es? Und das ist ganz multifaktoral, sagt man das so, multiperspektivisch. Und da würden wir einfach, glaube ich, einfach mal auf ein paar Sachen reingehen. Medizinischer Fortschritt haben wir gerade schon angesprochen. Naja, wir haben einfach einen höheren Anspruch und deswegen haben wir auch natürlich mehr zu tun. Aber ich habe da zum Beispiel, sehe ich da auch alternde Gesellschaft. Wir haben einen demografischen Wandel und die Menschen, die älter werden, haben natürlich auch mehr, potenziell mehr Krankheiten oder mehr Probleme. Der zweite Punkt, der hier steht, ist Resilienz. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, den wir als Gesellschaft, das haben wir auch schon mal in anderen Kontexten angesprochen, inwiefern die Selbsthilfekapazität, aber auch das Bewusstsein überhaupt bei den Leuten da ist, wie stark das da ist. Und das interagiert natürlich irgendwie mit dem Anspruch, ne? Und das, wie ist das Risikodenken bei den Leuten, was, aber wie können sie sich auch selber helfen? Haben wir zum Beispiel irgendwie in der Schule gelernt, was es für Versorgungsstrukturen gibt, wie wir uns irgendwie selber helfen können? Und da, wenn man da in die Vergangenheit reinguckt, haben wir irgendwie auf der einen Seite mehr Leute, die dazu irgendwie Wissen hatten, weil es vielleicht auch die Versorgungsstrukturen nicht gab, keine Ahnung, Wadenwickel XY. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber viel mehr dieses Risikodenken, so, das könnte ja aber auch das und das sein. Und es stimmt ja auch. Und wir haben den Anspruch, das irgendwie viel mehr zu auch uns anzugucken. Und bei puncto Resilienz will ich, glaube ich, auch sagen, die Unsicherheit bei den Leuten einzuschätzen, was ist denn überhaupt ein Notfall? Und dann zu gucken, also das eine, das ist mal so eine Diskussion, wer definiert überhaupt, was ein Notfall ist? Ganz, da ist irgendwie ganz klar, der Notfall definiert sich über den, der um Hilfe ruft. So, das sagen jedenfalls sehr, sehr viele. Und kann man natürlich irgendwie gucken, ob man das irgendwie in Frage stellt oder ob man das doof oder nicht doof findet. Also es gibt ja mal wieder diese werden wir nochmal drüber reden, über die Bagatelleinsätze, wo Leute sagen, naja, die rufen ja jetzt wegen jedem Kram uns an. Jemand hat einen Finger geschnitten und ruft den Rettungsdienst. Ist das falsch oder richtig? Und dann wäre aber genau die Frage, ja, wer definiert das und wie gehen wir dann damit um? Und ich mache mal ein Beispiel, wenn man auch Rettungsdienstfachpersonal fragt, hey, was würdet ihr denn zu einem Bauchschmerz schicken? Dann müssen wir natürlich sagen, okay, wir müssen das noch ein bisschen mehr ausdifferenzieren, weil wir ein bisschen mehr Fragen stellen und. Da kommen wir relativ schnell an die Grenze, was man irgendwie beim Telefon abwickeln kann. Und wir kommen immer wieder raus, wenn dass Leute, selbst die sehr viel Ahnung davon haben, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was man da hinschicken muss. Und das vielleicht als so ein bisschen augenöffnend dazu oder als Argument, dass es total schwer ist und ganz, ganz, ja, nee, ich will einfach bei schwer sein, richtig den Rundfall richtig zu definieren und auch zu gucken, was ist da irgendwie die richtige Antwort drauf.
Ja, und es findet ja immer noch eine Verantwortung statt. Also anders als bei der recht entspannten Frage, hey, was würdet ihr denn schicken, wo man das ein bisschen in einem Präsentationssetting, in einem investigativen Setting mal machen kann, sitzt ja am Ende der Leitung in der Regel ein Disponierender, auch dazu haben wir schon mal gesprochen, Verantwortung etc. Und der übernimmt eine Verantwortung und im Zweifel gehen viele zu Recht auf Nummer sicher, weil es einfach nicht so einfach herausstellbar ist, weil diese Telefonate trotz einer Struktur, trotz Standards nicht zu den Ergebnissen führen, die man gerne hätte, um das im Sinne der Definition eines Notfalls oder auch der Ressource oder auch der Besatzung, die am Ende da vorne steht, klar zu definieren hat. Und darum, ja, manchmal hilft es sich, diesen Notruf nochmal anzuhören und merken, ja, okay, klar, das kann ich verstehen, warum ich da hingeschickt wurde. Kommen wir bei Bagatelleinsätzen nochmal drauf oder so die Stimmung, die daraus investiert. Also das ist am Ende auch eine Verantwortungsfrage.
Da vielleicht auch nochmal in den Querverweis auf unsere Folge Leitstelle, wo wir irgendwie klar gemacht haben, okay, was sind Abfrageprotokolle, wie entsteht sogar was, was ist da die Empirie und dass es natürlich immer nur eine entscheidende statistische Entscheidung ist und und dann irgendwie mit den Dokumentationsdaten und den Daten aus den Krankenhäusern guckt, okay, welches Meldebild ist was und was kommt da im Schnitt bei raus und es kann natürlich immer anders sein irgendwie vor Ort, auf jeden Fall. Wir haben irgendwie sehr viel, das ist nämlich auch so eine Sache, dass wir irgendwie den, was viele im Rettungsdienst irgendwie den Anspruch haben, dass die Leute viel mehr, also und das ist dieser Punkt Resilienz, ich würde sagen, das ist eine Kritik meinerseits, dass wir irgendwie den Anspruch haben, die Leute, dass sie selbstständig entscheiden könnten, was die richtige Versorgung für sie ist. Und das sehe ich einfach nicht so. Wir haben sehr viel Geld irgendwie da rein in verschiedene Kampagnen investiert, den Leuten beizubringen, ob sie die 116, 117, ja, also das ist vor allen Dingen irgendwie der Bereitschaftsarzt, die kassenärztlichen Vereinigung, der Notdienst, kassenärztliche Notdienst, wie man das auch gerade nennen möchte, wo es darum geht, okay, das ist irgendwie eine akute Sache, glaube, es ist eine akute Sache, die nicht lebensbedrohlich ist, aber ich will auch nicht bis zum nächsten, wenn es irgendwie Samstagnachmittag ist, ich will nicht bis Montag zum Hausarzt warten, sondern dafür ist es dann doch irgendwie zu viel. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie die 112, wo Leute anrufen, die in irgendeiner Weise eine Art von Lebensbedrohung haben. Ne? Und wir haben Kampagnen gefahren, irgendwie Leuten zu erklären, dann ruft ihr das an, dann ruft ihr das an. Und da gibt es immer wieder die Geschichte aus der Leitstelle, wie irgendwie eine ältere Omi in der Leitstelle anruft und sagt, ah, ich weiß, ich soll sie nicht mehr anrufen. Also eine 112-Leitstelle, ja, im Rettungsdienst. Ich weiß, ich soll sie nicht mehr anrufen, aber ich habe seit Tagen so einen Stechen in der Brust. Und dann wissen wir, ja, aber genau das ist halt das Ergebnis, wenn wir versuchen, die Leute in irgendwelche Richtungen zu sagen, was sie zu erziehen, was sie selber anrufen sollen. Und da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann irgendwie dazu kommen, gibt es denn Alternativen?
Also ich muss sagen,
auch anders, ja.
Also diese Kampagnen da vielleicht nochmal, also mein persönlicher Eindruck war, dass die auch meines Erachtens nicht so richtig gut gemacht waren. Also ich verstehe den Sinn dahinter etc. Aber der Effekt, den du beschreibst, das war ja einer, der mehrfach geteilt wurde. Und die Menschen, die wirklich, ja, die einfach von vornherein nicht verstehen konnten, was der Unterschied ist, die hat diese Kampagne auch nicht erreicht. Da waren ja, also ich erinnere mich an große Plakate mit Taxis drauf und Pflastern und dies und das. Das hat die falsche Zielgruppe erreicht, die nie das Problem dargestellt hat und die das Problem vielleicht nicht dargestellt hat, aber vergrößert hat oder dazu beigetragen hat, die hat es nicht erreicht. Das ist auch, glaube ich, ein genau falsches Denken. Also genau, nicht die sind dafür verantwortlich, sondern wir müssen mit dem, was da kommt, so umgehen, dass es halt nicht zu diesem Problem führt. Das wäre ein Problemlösungsansatz. Aber über den reden wir nächste Woche, bevor ich hier den Vorwurf kriege, mich nicht ans Skript zu halten.
Na, also da scheint was im Hintergrund.
Da scheint was im Hintergrund gelaufen zu sein. Sowas wie eine Nachricht. Sven, halt dich verdammt nochmal im Skript.
Du kannst doch jetzt nicht alles schon erzählen, was wir hier unten erzählen wollten. Aber genau, wir zoomen einfach nochmal so ein Dings raus und sagen, okay, wir haben irgendwie das Problem, dass Menschen sich entweder selber helfen könnten oder sich an falsche Stellen wenden. Wir können das ja auch noch ein bisschen weiter rausgehen. Menschen gehen in die Notaufnahme, wo die Notaufnahmen sagen, Moment mal, das wäre was für ein Hausarzt. Wofür haben wir denn die Notfallpraxen? Geht bitte dahin. Das heißt aber andersrum, die Menschen wissen, also jedenfalls, ob sie es nicht wissen oder mutwillig tun, ist am Ende auch egal. Sie kommen zur falschen Versorgungsstruktur. Und dann ist die Frage, ob die Versorgungsstruktur sich richtig organisiert, ne? Ob wir die Leute richtig in die richtigen Bahnen lenken. So. Und das wird Teil dessen sein, glaube ich, worüber man nachdenken muss, wie man Patientenströme halt richtig organisiert. Nächster Punkt, das hattest du schon angesprochen, Sven, unser Gesundheitssystem. Das war übrigens der Anlass, warum ich das Skript geschrieben habe.
Das Gesundheitssystem ist so explizit, wie du das. Ja, also ich finde, diesen Punkt haben wir reingebracht und wir wollen ihn auch reinbringen, dass, ich will es nicht so dramatisch ausdrücken, dass es
ich lese kurz vor, was hier drin steht. Ja, okay. Gesund. Also, ich habe geschrieben, unser Gesundheitssystem ist halt am Arsch, so, ne? Das ist ja natürlich ein bisschen drüber formuliert, aber ich glaube, das konnte man, ob man das während Corona gesehen hat oder. Und ich will sagen, das ist das gesamte Gesundheitssystem, was ich damit ausdrücken möchte. Wir brauchen nicht über den Rettungsdienst irgendwie an sich reden, weil wir haben dieses Phänomen im gesamten Gesundheitssystem, dass es ausgedünnt ist, kaputt gespart wird, wie teilweise das privatisiert ist, was hat Vor- und Nachteile, keine Frage. Wir haben da dann zwei Klassengesellschaft. Also das, genau. Und du kannst es jetzt gerne nochmal relativieren irgendwie.
Ich würde es nicht relativieren. Das ist aber einer der Gründe, warum wir uns hier nicht als investigativ bezeichnen dürfen. Naja, das ist, also man muss grundsätzlich verstehen, dass der Rettungsdienst kein vom Gesundheitssystem abgedocktes Element ist. Das ist der allerwichtigste Punkt. Natürlich macht es den Anschein, dass es den Übergabepunkt zentrale Notaufnahme gibt. So, da wird ein Patient übergeben, dann macht man sich klar und fährt wieder. Nein, das Gesundheitssystem und der Rettungsdienst verbinden das unmittelbar miteinander und beeinflussen sich gegeneinander. Und das eine funktioniert nicht ohne das andere und wir müssen das gesamte System verändern und weiterentwickeln, um halt zu Lösungen zu kommen, die Probleme von unserer heutigen Zeit in irgendeiner Weise darbieten.
Das hast du sehr schön formuliert, Sven. Ich glaube, an dem Punkt steckt halt auch, und das wäre jetzt irgendwie der nächste Punkt, dass wir sagen, okay, vielleicht, und wir haben auch einfach keine richtigen Versorgungsstrukturen für bestimmte Menschen. Also so unter dem Stichwort, Menschen brauchen Hilfe, aber vielleicht, und das jetzt aus der Perspektive des Rettungsdienstes, nicht unsere Hilfe. Und da würde ich, glaube ich, gerne nochmal irgendwie mit einsteigen und sagen, okay, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die uns für Probleme suchen, rufen, wo wir sagen würden, wir sind dafür nicht zuständig, ja? Aber es halt auch keine richtige, adäquate oder niedrigschwellige Antwort gibt. Und für diese Leute vielleicht auch keine andere Alternative ist, als uns einfach mal anzurufen oder uns zu sagen, was soll ich tun? Ich habe hier das und das Problem.
Ja, das geht, ja, also wenn Menschen nicht unsere Hilfe brauchen, aber Hilfe, also nehmen wir zum Beispiel Wohnungslose, die auf der Straße vorgefunden werden und ja, denen man helfen möchte. Und das ist ja, also die Hilfe brauchen und denen man helfen möchte. Das sind nämlich zwei Elemente dabei. Oft ist es ja so, dass diese Wohnungslosen ja nicht selber einen Rettungsdienst rufen, sondern es tun Dritte für sie. Und darin zeigt sich das meines Erachtens noch besser. Nämlich die Person, die Hilfe braucht, die bekommt sie nicht. Das ist offensichtlich. Oder sie nimmt sie auch nicht in Anspruch, das möchte ich sehen. Aber sie hat, bekommt in diesem Moment keine Hilfe, wendet sich aber auch niemandem, weil er selber ja überhaupt gar nicht wüsste, wer kann mir denn helfen? Ich meine, oft wird es wahrscheinlich, wenn man sagt, komm, ruf da an, dann hilft es dir, dann wird dir geholfen, dann würden das wahrscheinlich schon dort Menschen tun. Aber die dritte Person, die da so steht, die diesen Menschen helfen möchte, weiß auch nicht wie, außer die 112 anzurufen.
Und ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Obdachlosigkeit, ist halt, also das, da kann man ganz, 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 ganz lange drüber reden, weil wir haben da mindestens ganz oft auch gerade in den großen Städten auch dann irgendwie nochmal eine große Schnittmenge zum Drogenkonsum, wo es ganz schnell auch sehr politisch wird, wie geht man damit um, aber nehmen wir Obdachlosigkeit, also ein klassischer Rettungswagen-Einsatz mit Obdachlosigkeit ist, ich nehme mal irgendwie das Beispiel irgendwie S-Bahn, U-Bahn-Station, Busbahnhof, whatever, jemand sieht jemand Obdachloses da und weiß aber auch nicht richtig damit umzugehen, anstatt hinzugehen und zu fragen, hey, was ist denn los, brauchst du irgendwas, kann ich helfen? Hat man dann vielleicht auch Berührungsängste, will aber auch nicht nichts machen, ruft die 112. So, dann fragt die ab, was ist denn da los? Und dann sagt, da liegt jemand. Ja, atmet der nicht? Ja, ich bin jetzt schon weitergelaufen, sah nicht gut aus. So, dann ist da irgendwie eine Art von Hilfersuchen, aber gar nicht von der Person. Aber ja, natürlich müssen wir uns das irgendwie angucken. Ja, klar. So, dann fahren wir dahin. Dann wecken wir die Person auf dem U-Bahnhof oder an der U-Bahn, an der Bushaltestelle. Und vielfach kennt man sich schon, so gerade in kleinen oder Rettungssystemen kennt man das dann schon. So, und dann sorgt es halt auch für Frust auf allen Seiten. Obdachlose Person sagt, brauche ich nicht, mir geht's gut. So, natürlich hat, gerade wenn Leute sehr lange auf der Straße leben, haben sie irgendwie viele Probleme, auch irgendwie oft auch irgendwie Krankheiten, wo sie irgendwie Unterstützung brauchten, wollen sie aber, nehmen sie dann irgendwie nicht an oder wollen das nicht, ist ja auch die Frage. Dann fahren sie, werden sie ins Krankenhaus gefahren. Also die Standardantwort, die wir dann darauf haben, ist, sie ins Krankenhaus zu fahren, wo ihnen auch nicht geholfen werden kann. Dann werden sie irgendwie da durchgecheckt. Das wäre was für irgendwie eine längerfristige Therapie beim Hausarzt, Hausärztin, hat die Person nicht. So, und dann wird sie wieder entlassen. So, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, was auf allen Seiten für Frust sorgt.
Tatsächlich, also man kann da jetzt als äquivalent oder sehr naheliegende Dinge auch den Drogenkonsum allgemein bis hin zu psychischen Ausnahmesituationen nennen. Interessant finde ich noch den Grenzbereich zwischen Pflege und Notfall. Aus unzureichender Pflege oder einer Pflegeunterversorgung resultiert oft ein Notfall, der auch absolut gerechtfertigt ist. Da fährt auch ein Rettungswagen hin, der macht das alles. Die Person kommt in ein Krankenhaus etc. und wird dann dort nach Tagen X wieder entlassen in dieselbe Situation wie vorher. Und dann wiederholt sich das Ganze nach 2 Monaten.
Voll, also genau, hatte genau so einen Einsatz, irgendwie ein älteres Ehepaar wohnt in einer, also nicht obdachlos, aber einfach alt, in einer eigenen Wohnung, nicht mehr ganz selbstständig, verwahrlosen zunehmend und man merkt, okay, haben anscheinend kein soziales Auffangnetz oder weiß nicht, wenn man irgendwie denken würde, irgendwelche Familienangehörigen, Friends und Freunde, die dann irgendwie nachgucken oder dann sich um irgendwas kümmern. Nein, altes Ehepaar, irgendwie in einer eigenen Wohnung, verwahrlost mehr, wird mehr und mehr pflegebedürftig, aber es gibt niemanden, der sich um die Pflege kümmert. So, dann irgendwann passiert irgendwas, stürzt, kommt nicht mehr hoch, whatever, die Feuerwehr wird gerufen oder der Rettungsdienst. In vielen Bereichen ist die Feuerwehr der Rettungsdienst, ja. Und dann kommen wir dahin und sind da und merken, okay, die brauchen jetzt zwar Akuthilfe, ich kann denen sehr gerne aufhelfen und wieder einen Stuhl setzen, aber hier ist mehr nötig. So, man würde eigentlich gerne irgendwie eine Art von Pflege vermitteln, gibt's nicht, haben wir nicht. So, haben die eine Pflege, haben sie irgendwen? Ja, nee, haben sie irgendwelche, soll ich mal irgendwelche Angehörigen anrufen? Gibt's nicht. Okay, ich will die Person aber irgendwie eigentlich aus dem Umfeld rausholen. Was mache ich? Die Antwort, die ich kenne als Rettungsdienst, ins Krankenhaus fahren. So.
Ja, das ist so.
Und dann sagt das Krankenhaus, was soll ich denn jetzt hier? Und dann wird da irgendwie ein bisschen Labor erhoben und vielleicht auch mal ein bisschen Medikamente umgestellt, aber im Endeffekt wird sie wieder nach Hause gebracht.
Ja, das Interessante ist ja, wenn man die Dinge jetzt hier so hinschreibt, all die Problemfälle, und wir würden uns mal hinsetzen mit ExpertInnen und Menschen, die wirklich viel Ahnung haben, und wir würden hinter jedes dieser Probleme eine Lösung, die es schon gibt, schreiben, dann wäre sie in den wenigsten Fällen Rettungsdienst. In der Realität draußen, in diesem Moment, ist die überall Rettungsdienst. Und dann ist sie auch keine echte Lösung, sondern so ein bisschen so eine Scheinlösung, weil ja, die Problematik ist für den Moment erst einmal geklärt. Ja, der Mensch von draußen sitzt erst oder liegt im Warmen. Der Mensch der Drogen genommen hat oder irgendwelche anderen Substanzen zu sich geführt hat, der liegt erstmal unter klinisch überwachten Bedingungen irgendwo rum. Psychische Ausnahmesituationen werden auch einer gewissen Behandlung zugeführt, bis hin zu Pflegenotfällen werden, wenn sie Notfälle sind, versorgt. Das Kernproblem dahinter wird allerdings nicht behoben.
Ja, und ich meine, und das ist halt einfach ein total ineffektives, aber vor allen Dingen auch total ineffizientes System, ne? Also wenn wir irgendwie Leute dahin schicken, die notfallmedizinisch total hoch ausgebildet sind, die dafür irgendwie da sind, oder ausgebildet wurden, Leuten aus lebensbedrohlichen Einsatzlagen irgendwie rauszuholen und sind dann aber in einer Situation, wo sie, ja, helfen, vielleicht auch helfen wollen, helfen sollen auf jeden Fall, aber es nicht können. Ne? Also Drogenkonsum finde ich auch so eine, finde ich einen sehr spannenden Punkt. Also das ist ja auch irgendwie sehr, sehr innerstädtisches Problem meistens, jedenfalls, wenn es so dieser Grenz zusammen mit Obdachlosigkeit trifft, dann haben wir ganz, ganz viele Strukturen, die sich aber vor allen Dingen auf Vereins-, ehrenamtlicher, Freiwilligenbasis organisieren, die ganz viel auf öffentliche Förderung zum Beispiel auch angewiesen sind, ne? Irgendwelche Druckräume, aber Obdachlosigkeit, Tafeln und. So, wir haben ganz viele Soziales und da kommen wir dann den Punkt, dass irgendwie Gesundheitssystem und Sozialsystem, jetzt kommen wir sogar übers Gesundheitssystem hinaus, Gesundheits- und Sozialsysteme miteinander irgendwie agieren müssen. So, ne? Und ja, da irgendwie Strukturen da sind und diese Strukturen gibt es halt nicht. Ne? Also die werden irgendwie in jeder Sparwelle sind, also ich habe das hier gerade vor der Haustür, so gibt es eigentlich einen Druckraum für Menschen, also Druckraum für die, die das nicht kennen, wo Leute unter kontrollierten, guten hygienischen Bedingungen Drogen oder Substitute irgendwie zu sich nehmen können. Genau, wurde irgendwie aufgrund von Sparmaßnahmen eingestellt und genau, und jetzt verbreitet sich das System auf die U-Bahnhöfe, auf die Hausflure, auf die Treppenhäuser. Leute ist dann irgendwie sehr viel präsenter, Leute fangen wieder mehr an, den Rettungsdienst zu rufen. Also es ist halt so eine Spirale, ne?
Ja, also bei Drogenkonsum würde ich jedwede Art von unter anderem Suchterkrankung oder ähnliches noch nehmen, ne? Das muss nicht immer direkt der Drogenkonsum sein oder ähnliches, aber viele bis alle Suchterkrankungen führen zu eben diesen Phänomen. Ja, wie reagieren wir darauf? Ist so ein bisschen die Überleitung.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ach, ja, also halte ich am Scriptcast nochmal gerne.
Du hast psychische Ausnahmesituation angesprochen. Ich finde das tatsächlich, also es ist ein Ding, wir haben, also dass wir das so ein bisschen zum Rettungsdienst dazu ordnen und das ist natürlich, ist ein Teil und gerade die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter werden da drin auch ausgebildet, aber das ist auch wieder ein totaler Grenzfall, ne? Kann man sich vorstellen. Ist jemand irgendwie in so einer psychischen Ausnahmesituation, dass irgendwie psychotherapeutische Intervention, also in irgendeiner Weise psychosoziale, vielleicht sogar eine therapeutische Intervention braucht, was können wir leisten? Und da ist wieder die Antwort, na, wir fahren sie irgendwie ins Krankenhaus, in Psychiatrie, psychiatrische Station, whatever. Aber wir haben, also und da wollte ich nur diesen Grenzbereich aufmachen, dass wir da auch ganz viel noch eine Schnittstelle zur Polizei haben. Also gerade wenn Leute fremd- oder eigengefährdend, fremdgefährdend sind, dass wir dann ja nochmal eine Ebene aufhaben, dass wir sagen, okay, wir haben irgendwie eher medizinisch ausgebildet Rettungsdienstpersonal, bräuchten vielleicht eigentlich noch jemand anderes, der eher psychosozial oder sogar therapeutisch irgendwie intervenieren kann oder dieser Person helfen kann. Und das müsste nicht unbedingt im Krankenhaus sein, sondern könnte theoretisch sogar per Telefon oder vor Ort passieren. Aber es gibt halt auch diesen anderen Bereich, wo die Leute zum Beispiel drohen, aus dem Fenster zu springen, wo dann wieder Feuerwehr und Polizei ganz wichtig sind, weil sie dann einfach die akute Gefahrenabwehr tun müssen. So. Das wollte ich an der Stelle noch sagen.
Sorry. Ja, sehr gut. Also gut. Ich wollte jetzt quasi überleiten dazu, wie reagieren wir denn darauf? Also wir sehen Kräfte, Ressourcen und Mittel dafür vor, um den Rettungsdienst letzten Endes zu betreiben. Unterbrichst du mich jetzt schon wieder, Carsten?
Nee, ich habe das, das Punkt will ich dann nach unten verschieben, weil das will ich nochmal drauf eingehen.
Ja, okay, sehr gerne, das ist gar kein Problem. Ich würde jetzt überleiten, weil ich finde, den Punkt haben wir erklärt, aber ich bin gespannt, wie du ihn nochmal erklärst. Nein, also wir müssen mal auf unsere Ressourcen blicken.
Wir sind sehr pöbelig gerade, sorry.
Also wir sind ja immer noch bei dem, Ding, was sind denn die Probleme und was sind die Herausforderungen? Nun, wir müssen auch gucken, was haben wir denn? Wir haben gerade gesehen, es gibt steigende Einsatzzahlen, 3% mehr Einsätze im Jahr in ganz Europa. Was tun wir denn dagegen? Nun, wir haben auf der anderen Seite Ressourcen und wenn wir sagen, wir fahren mehr Einsätze, dann wirkt sich das natürlich sofort auf unsere Ressourcen aus und die logische Konsequenz wäre ja, brauchen wir mehr Ressourcen. Das funktioniert aber nicht. Wir können, also das würde ja ein bisschen Unendlichkeit heißen, dass irgendwann 50-70% der Menschen alle im Rettungsdienst tätig sind, um sich selbst zu versorgen. Das funktioniert natürlich nicht. Außerdem stehen unsere Ressourcen unter anderen Einflüssen, die genauso sind. Beispielsweise der von Carsten ja auch schon angesprochene Fortentwicklung der Medizin und der Technik etc. Das heißt, das wirkt sich auf Qualifikationen aus, die notwendig sind, um Notfallrettung durchzuführen, aber auch um die Materialien herbeizusteuern. Das Ganze wird teurer und mit höheren Aufwänden verbunden. Wenn wir dann aber auch noch da die Einflussfaktoren wie Fachkräftemangel, fehlender Nachwuchs reinbauen, bis hin zum demografischen Wandel, dass gar nicht mehr so viele Leute arbeiten können, wie es eigentlich notwendig wäre, dann kommen wir in eine chronische Unterversorgung mit Ressourcen, die wir nicht einfach mal eben weitermachen können. Und für alle, die das vielleicht nicht so kennen, ein Rettungswagen, der jetzt so Carsten hat es auch schon erläutert, der Standardressource, wenn nicht sogar die Standardressource im Rettungsdienst ist eine wirklich rare und sensible Ressource. Das ist nicht irgendwie was, das sieht ja immer so aus, ne? Da ist ein Rettungswagen, ach guck, schon wieder ein Rettungswagen und hier und da haben wir 3 Milliarden von. Nee, Rettungswagen ist sauteuer, saugut ausgestattet, qualitativ mit dem Personal on point und kostet insgesamt so viel, dass es eine sehr, sehr sensible Ressource ist, die man sehr vielfältig für den Rettungsdienst einsetzen kann und das Ganze auf dem Stand der Technik auch noch durchführt. Und das ist einfach nicht so, dass wir einfach mal eben sagen können, ja, alles klar, dann machen wir nächstes Jahr einen Rettungswagen dazu. Das passt vom Personal nicht, das passt vor den Ressourcen, was die Technik angeht, nicht. Da hängt so unglaublich viel dran, das funktioniert nicht. Also in dem Moment, dass wir einen neuen Rettungswagen in Dienst setzen, muss schon einiges passieren.
Und wenn wir uns diese Ressource angucken, da geht es vor allen Dingen um diese Ressource, also menschlich, also der Fachkräftemangel bei den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern, ja, also der 3-jährige Ausbildungsberuf, wo Leute dazu qualifiziert werden, wirklich auch schon Medizin zu machen, sehr hochwertige Ausbildung, die in 3 Jahren, habe ich schon gesagt, die dazu qualifiziert, Chefin auf dem Rettungswagen zu sein. Also wir würden auch von TransportführerInnen reden, also die verantwortlich für alle Maßnahmen, die in deren Qualifikationsniveau irgendwie stattfindet, sind, die das dokumentieren, die das rechtssicher machen, die das alles auf einem sehr hohen Niveau halt tun. So. Und diese Ressource ist halt die knappste an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt irgendwie davon schon reden, hey, wir haben ganz viele Bereiche, wo wir eigentlich nicht die richtige Antwort sind. Und trotzdem werden wir aber irgendwie dahin geschickt. Ich muss mich da ausnehmen, ich bin kein Notfallsanitäter, aber ich sitze dann auf dem Beifahrersitz, ja, auf dem Fahrersitz meine ich natürlich, als genau. Und wir haben diese Ressource haben wir aber viel zu wenig und mangelhaft. Und dann kommt noch hinzu, und das ist vielleicht, das kennen wir, haben wir bei Corona irgendwie auch aus den Krankenhäusern gelernt, dass uns das da fehlt. Dann kommt das, was kommen muss, die Belastung steigt, dann fehlt vielleicht auch noch irgendwie die Anerkennung, das Gesundheitssystem, wie es finanziert ist, die Frage, wie die Bezahlung da auch gut ist, ist sie gut genug dafür und. Was sind die Randbedingungen? Man kann sagen, wie viele Einsätze fahren die pro Schicht? Man kann sagen, okay, aber wenn es immer weniger gibt, werden das zwangsläufig mehr. So, das heißt, die Belastung wird auch immer wieder größer. Und wenn wir da jetzt reingehen, dann planen immer weniger. Schon bei den Azubis planen nur noch 50% länger als 10 Jahre in diesem Job zu bleiben. Wenn wir ein bisschen ins Ausland zu anderen Studien, die wir so gefunden haben, englischsprachigen Raum zum Beispiel, bleiben im Schnitt Paramedics, also ein ungefähres Äquivalent, kann man nicht ganz vergleichen, aber ungefähr, bleiben im englischsprachigen Raum im Schnitt 5 bis 7 Jahre in dem Job. So. Und das ist natürlich, wenn man sich überlegt, das ist ein 3-jähriger Ausbildungsberuf, irgendwie hochqualifizierte Leute, die wir dann aber auch nicht in den Job halten können, verschärft das Problem natürlich nochmal umso mehr.
Ja, und das, wie gesagt, es ist nicht mal eben zu lösen. Also es liegt ja mal so nahe, dass wir eine Sache ändern und oh ja, dann wird es nächstes Jahr alles besser, wir sehen sofort einen Trend. Nein, der Trend ist wirklich über Jahre hinweg mit systematisch verbundenen Änderungen zu versehen. Und darum haben wir haben das vorhin auch so ein bisschen diskutiert, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, was ich hoffentlich nicht tue. Wir reden jetzt gerade über Probleme und später wollen wir nochmal über Lösungen reden. Es wird aber nicht die Lösung geben, sondern wir werden über die Zukunft reden. Das war so ein bisschen der Punkt. Es gibt die Gleichung, Lösung und zum Problem nicht. Also andersrum. Also nicht Problem gleich Lösung, sondern es gibt Probleme gleich Zukunft. Und wir müssen in der Zukunft Trends setzen, die dazu führen, dass das von anders ist. Und sollten wir das durchhalten, reden wir vielleicht in 10 Jahren diesen Podcast nochmal darüber, was sich verändert hat.
Genau. Wir können an der Stelle vielleicht, also das ist vielleicht genau dieser Übergang zwischen, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Problembeschreibung gemacht, die wahrscheinlich auch nicht, also die umfasst ein paar Aspekte, ein paar wenige Aspekte, muss man vielleicht auch schon sogar sagen. Aber es gibt, gerade in letzter Zeit ist es ja Thema, und damit haben wir schon angefangen, was von verschiedenen Seiten thematisiert wird, nicht nur von uns. So, ja. Und da würde ich vielleicht einmal gern in so verschiedene Projekte reingehen, die das versuchen. Also es gibt zum Beispiel die Björn-Steiger-Stiftung schon ganz lange. Die ging auf, warum heißt die so? Die wurde gegründet, nachdem ein Junge 1969 wegen des Fehlens einer einheitlichen Notrufnummer, Björn Steiger hieß er, der Junge, sein Leben verlor, weil wir keine einheitliche Notrufnummer hatten. So, ne? Und darauf, inzwischen haben wir die, 112, und trotzdem ist unser, es waren nicht die Eltern, es war der Bruder, der das initiiert hat. Das ist mir vielleicht an der Stelle noch wichtig. Genau, die bis heute sagen, hey, die Notfallrettung ist immer noch nicht gut. Wir müssen da dranbleiben, wir wollen das immer besser machen. Und die hat im letzten Jahr, die startet immer mal wieder Projekte, hatte jetzt aber auch wieder eine sehr, sehr große Veröffentlichung. Da könnt ihr zum Beispiel unter rettetdieretter.de sehen, was so deren Hauptkritikpunkte sind. Ne? Und die sagen zum Beispiel, veraltete Strukturen, die gesetzlichen Pflichten werden nicht erfüllt. Wir haben keine flächendeckenden Qualitätsstandards, die irgendwie vergleichbar sind. Wir haben eine Verantwortungsdiffusion und eine total fehlende Entwicklung und Finanzierung. Und das kann ich auf jeden Fall, packen wir auch in die Shownotes, da mal reinzugucken. Und die haben natürlich auch einen Forderungskatalog, wo wir sagen, was muss passieren, damit es besser wird. Darauf kann ich auf jeden Fall verweisen. Das Zweite, soll ich das noch machen, Sven?
Die SWR-Recherche?
Ja.
Ich kann dazu was sagen, weil ich war gerade die letzten 3 Minuten abgelenkt, weil ich sie kurz an mir angeguckt habe.
Sehr gut.
ich fand das ganz cool. Also Carsten hat das hier reingesetzt und mir empfohlen. Ich habe das ein bisschen ignoriert und jetzt gerade mir nochmal nachgeführt. Es gibt eine sehr schöne SWR-Recherche zur Notfallrettung. Und die haben eine interaktive Karte. Es ist noch nicht mal, es ist mehr als eine Karte. Sie haben so ein bisschen ähnlich wie wir das heute Morgen am Anfang der Folge versucht haben mit dem Storytelling gemacht. Und zwar kann man über den Link, wir packen euch den auch in die Shownotes,
www.notfallrettung.swr.de.
Großartig eingesprungen, großartig, danke. Kann man quasi das einmal durchleben mit Zeitbezug, was für Faktoren sich auf dich auswirken, welche wichtig sind, wenn man einen Cardiac Arrest beziehungsweise eine Erkrankung bekommt, die dazu führt, dass es einen Herz-Kreislauf-Stillstand gibt. Da sind Daten und Fakten drin und dadurch, dass man eingibt, wo man lebt, kann man direkt Fakten darüber erfahren, wie dann die Notfallrettung von der Leitstelle bis hin zu den Eintreffzeiten im Krankenhaus, wie weit ist das nächste Krankenhaus entfernt, etc., in der eigenen Region ist. Ich habe das jetzt mal für meinen Wohnort gemacht und gut, die meisten Dinge kannte ich jetzt aus dem beruflichen Kontext schon, aber es ist sehr schön verbildlicht, A, was ist das Problem, warum müssen wir so schnell handeln, wie funktioniert es, und B, was gibt es denn für Strukturen drumherum? Haben die ein Qualitätsmanagement, welche Leitstelle ist zuständig, gibt es ein Qualitätsmanagement, gibt es eine First-Responder-App, die im Einsatz ist oder ähnliches, und naja, wie schnell ist denn der Rettungsdienst überhaupt am Einsatzort, also in Minuten gerechnet nach dem Notruf selbst? Wie weit ist das Krankenhaus weg, etc. Ist sehr schön, vielleicht für viele von euch, die jetzt zuhören, Alltag, die verstehen das, ihr seid dran. Für die, die es noch nicht kennen, schaut euch das mal an, und für alle von euch teilt das vielleicht einfach mal, um Menschen dazu zu sensibilisieren, was ist denn das richtige Vorgehen, denn hier reden wir tatsächlich über einen der akutesten Notfälle, den es gibt, wenn nicht sogar den akutesten Notfall, nämlich den Herz-Kreislauf-Stillstand.
Ich auf jeden Fall, dreimal unterstrichen. Ich finde vor allen Dingen daran, und das war auch, also finde ich immer sehr eindrucksvoll, auch für Leute, die vom Fach sind, wie unterschiedlich das einfach in ganz Deutschland ist, ja. Welche Rettungsdienstbereiche in dem Moment, was das angeht, irgendwie total gut sind, bei anderen nicht. Und man geht manchmal so von Standards aus, die man irgendwie hat. Die einen benutzen irgendwelche Abfragetools, die anderen kennen das, dass man irgendein Ersthelfersystem hat, und andere Rettungsbereiche haben das gar nicht. So, ne? Und da einfach mal zu gucken, wie das, dass sich das so verteilt, und das vielleicht aber auch als für alle, die das irgendwie beschäftigen, die sich diese Folge jetzt anhören, egal ob sie irgendwie vom Fach sind oder nicht, sagen, okay, da schlägt wieder der Föderalismus extrem krass zu. Ne? Wir haben 16 Rettungsdienstgesetze, wir haben unterschiedliche Bereiche. Das ist eine der ganz großen Kritiken, dass die Kompetenz, die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter gesetzlich haben und eigentlich auch dürften, in den unterschiedlichen Landkreisen unterschiedlich freigegeben sind. Ne? Also in den meisten Landkreisen oder was Sven vorhin gesagt hat, dass sie sich irgendwie zusammen tun in verschiedenen Verbänden, aber gibt es in der Regel einen ärztlichen Leiter, ärztliche Leiterin, die dann nochmal explizit festlegt, was man darf oder was man nicht darf. So. Und es gibt ganz große Unterschiede, was Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Deutschland dürfen und nicht dürfen, je nachdem, wo gerade der Notfall stattfindet. Und das ist natürlich auch verrückt auf der anderen Seite, weil die Notfälle sind die gleichen. Natürlich sind die Infrastrukturen ein bisschen unterschiedlich. Ne? Auf dem Land fährt man ein bisschen länger ins nächste Krankenhaus als in der Stadt. Und dann natürlich kann man das so ein bisschen anpassen. Aber dass wir irgendwie unterschiedlich die unterschiedliche Rettungsmittel irgendwo hinschicken, je nachdem, wo der Notfall gerade ist, und dass die Hilfsfristen so unterschiedlich sind und. Also ne, wie auch die Standard-Procedures, es gibt verschiedene Leitlinien, aber prinzipiell gibt es unterschiedliche Procedures, SOPs, haben wir schon mal drüber geredet, die sind... die ähneln sich vielleicht, aber standardisiert sind die bei weitem nicht.
Ja, es geht bis hin zur Bedarfsplanung. Ne? Gibt es eine Rettungsdienstbedarfsplanung und wie ist die Qualität dieser? Vielleicht so ein bisschen Richtung unserer vorletzten Folge, Richtung Bedarfsplanung geguckt. Vorvorletzten.
Voll. Und wenn man jetzt irgendwie sich denkt, so okay, aber ist da nicht, habe ich nicht irgendwie gehört, Reform der Notfallversorgung, wird das nicht irgendwie alles besser, dann ist das leider ein kleiner Dämpfer. Also es die Reform in der jetzigen Fassung betrifft vor allen Dingen die Krankenhausversorgung, die ja meist Gesundheitsressort ist. Und ist im Moment steht ja kaum was zum Rettungsdienst hin. Und das ist vielleicht auch ein strukturelles Ding. Wenn man sagt, der Rettungsdienst ist in der Regel, kommt ein bisschen drauf an, aber meistens dem Innenressort und nicht dem Gesundheitsressort zugeordnet. Und jedenfalls organisatorisch. Und jedenfalls sagen viele, also wörtlich haben manche das kritisiert, vom Rettungsdienstanpassung des Rettungsdienstes fehlt jede Spur. Und wenn wir jetzt irgendwie, was wir versucht haben, ja so ein bisschen auszumalen, dass das irgendwie sehr interagiert, Gesundheitssystem, sogar Sozialsystem mit dem Rettungsdienst, dann ist es natürlich eben nicht ganzheitlich und fängt dann eben irgendwo nicht an, da wo die Patienten oft halt herkommen, nämlich die im Krankenhaus abliefern.
Ja, das klang ja jetzt 56 Minuten relativ destruktiv.
So wie wir es angekündigt haben.
So wie angekündigt.
Ich habe, ja.
Welchen Hintergrund hat das? Haben wir auch so ein bisschen angekündigt. Wir werden eine zweite Folge dazu machen. Also eine Komma-Dennoch-Folge quasi, um nicht aber zu sagen. Und in der wollen wir uns über Lösungswege und die Zukunft des Rettungsdienstes unterhalten. Denn wie ihr gerade ja schon gehört habt, so richtig die Lösung gibt es nicht. Dementsprechend müssen wir über die Zukunft reden, weil sie die Lösung sein muss letzten Endes. Und das werden wir in der zweiten Folge tun. Und da werdet ihr das dann wiederum vielleicht genauso wie wir von einer anderen Richtung sehen und vielleicht das, was wir jetzt gerade an Hoffnung zerstört haben, auch wieder ein bisschen aufarbeitet bekommen.
Und damit es jetzt ein bisschen anders endet, als so wie es jetzt endet, würde gerne noch mal ein bisschen in die Selbstkritik gehen. Ja, wir hatten ja schon mal eine Folge im Rettungsdienst und abgesehen davon, dass es mir sehr unangenehm war, die anzuhören, weil man einfach merkt, dass da irgendwie sehr viele Jahre dazwischen sind und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen sagen kann, dass wir ein bisschen besser professioneller geworden sind.
Ich gucke gerade mal, von wann ist die denn?
Ist eine der ersten, ich glaube die zweite oder dritte.
Oh, Nummer 3, Rettungsdienst in Deutschland. Vom 20. November 2019, 20:39 Uhr hochgeladen.
Genau, da hatten wir einmal irgendwie, ganz allgemein geredet und dann merkt man einfach, okay, das ist einfach doch ein anderes Niveau, Sven.
Ja, wir waren damals auch deutlich pauschaler unterwegs, muss man sagen. Also wir haben viel, viel größere Teams gehabt.
Ja, und ich meine, also genau, es ging dann auch weiter irgendwie mit dem Interview mit Doc Caro, wo wir, wo ich relativ klar irgendwie so mal so in die Richtung gepikst habe, dass ich so, brauchen wir denn eigentlich Notärzte und Notärztinnen noch? Wo man sagt, okay, das System, so wie es gewachsen ist, man muss da irgendwie nochmal ein bisschen genauer hingucken und ist auch die Frage, ob das Problem ist, ja? Können wir nochmal eine extra Folge zu mal machen, wie man das irgendwie da, was da noch irgendwie anders sein könnte. Aber eine Sache, wo wir irgendwie sehr so, die ich weiß nicht mehr genau, wie wir es formuliert haben, aber wir haben so gesagt, ja, also die Allgemeinheit, so der Pöbel, die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, die sagen immer Krankenwagen, aber eigentlich ist das ja ein Rettungswagen. Und naja, da wollte ich noch mal auf die...
Sowas hast du gesagt, Carsten, ist
unfassbar. Lieber Carsten, lieber Sven in der Folge Nummer 3.
Vergangenheit Sven.
Es gibt da eine DIN, die 1789, und die definiert, welche Typen es gibt von, Achtung, Krankenkraftwagen. Und es wird da unterschieden in drei Typen, kann man nochmal unterscheiden, aber den Typ A, 1 und 2, kann man den auch nochmal unterschreiben. Das ist der Krankentransportwagen, von dem haben wir vorhin geredet, der KTW. Es gibt den Typ B, das ist der Notfallkrankenwagen. Damit wird übrigens in fast ganz Europa Notfallrettung betrieben. Der spielt in Deutschland noch eine relativ kleine Rolle. Darüber werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ein bisschen reden. Und der Typ C, der Krankenkraftwagen, Typ C, das ist der Rettungswagen. Und mit dem machen wir in Deutschland in der Regel Notfallrettung. Und ja, lieber Carsten, das ist ein Krankenkraftwagen. Das ist ja sorry for that.
Schön, das sollten wir in jeder Folge jetzt einbauen, dass man sich nochmal selber reflektiert. dazu haben wir aber gar kein Feedback bekommen, glaube ich, oder?
Nee, aber deswegen wollte ich das mal an der
Stelle. Spannend, ja, aber spannend, dass das so ist. Ja, also, so ist es. Ich würde euch an dieser Stelle allein lassen mit den Gedanken, und Carsten kommt auch mit.
Guckt euch vielleicht, also genau, wir haben diese Links von denen, guckt da mal rein, ich finde die richtig gut gemacht.
Ja, ich fand die auch ziemlich cool. Also ja. das war sehr investigativ, was Carsten da rausgezaubert hat, das muss ich ihm ganz ehrlich zusprechen. Nee, ganz im Ernst, schaut euch das mal an, sind nämlich viele Punkte, und man muss auch so insgeheim jetzt mal am Ende revealen, dass alle Titel, die ich euch vorhin vorgelesen habe, tatsächlich mitunter auf Quellen basieren, zumindest die aus der Presse, nicht von YouTube, auf die wir uns hier jetzt auch gerade bezogen haben, weshalb wir dem Ganzen eine gewisse Wahrheit unterstellen. War ein bisschen getrickst, muss man am Ende sagen. Aber naja.
Aber wir lassen sie jetzt trotzdem so heißen, oder? Fände ich jedenfalls gut.
Ja, auf jeden
Fall. Gucken wir nochmal.
Nicht gut, oder? Weiß ich nicht. Mal gucken, was wir
später. Es war mir eine große Sorge. Sven, ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich dich vorhin so oft das
Skript... Och je, das ist dieser kooperative... Diese kooperative, autoritäre Art. Erstmal jemanden zurechtweisen und danach sagen, ja, verstehst du, warum ich es gemacht habe. Ne?
Ja, nein, ich hoffe, du hast es trotzdem verstanden.
Auf jeden Fall. So, wir müssen aufpassen, dass nicht zu viel Selbstreflexion jetzt hier in diese Folge kommt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich werde noch mal ganz kurz sagen, wo ihr uns erreicht. Das hat sich nämlich mittlerweile ein bisschen geändert. Wichtig ist, ihr erreicht uns definitiv auf unserer Internetseite mit www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com und unter der Internet-E-Mail-Adresse, diesen Dings, Internet-Dings, imbrandschutzmilieu@gmail.com. Schreibt uns gerne Kritik, Feedback, Anfragen, Glückwünsche, was auch immer. Wir freuen uns über jedwede Zuschrift, die im konstruktiven Rahmen an uns herangetragen wird, was ihr jedes Mal wieder hinbekommt. Ihr könnt auf Facebook und Instagram den Hashtag im Brandschutzmilieu benutzen. Es gibt bei uns kein Twitter mehr. Carsten betreibt aber noch Instagram, so grob. Also ihr findet ihn noch da.
Genau.
Ihr findet mich. Kein Twitter mehr, auch kein X. Lasst den Scheiß. Und sonst findet ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns am meisten über E-Mails. Und dann schauen wir mal. In dem Sinne, passt auf euch und andere auf. Und wir sehen uns sehr bald wieder.
Tatsächlich. Bis bald.
Ciao. Tschüss.